Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und Sigurd Brinkmann wünscht einen guten Tag. Wir stellen heute Jonas Theresias Romandebüt Toyboy vor. Das Buch ist keine Milieustudie unter Callboys, sondern handelt von der Suche nach Sinn und Sinnlichkeit. Und wir sprechen mit der Wissenschaftshistorikerin Anke Tehesen darüber, wie Frauen, die im 19. Jahrhundert so oft in stark gemusterten Kleidern vor ornamentalen Tapeten, Kissen und Decken gemalt wurden, sich aus diesem Dekor befreiten. Lange mussten deutsche Leser warten, um an die Übersetzung von Romanen der englischen Schriftstellerin Jane Gardam zu kommen. 2015 erschien Ein untadeliger Mann. Das Buch gehört zur Old Filth-Trilogie über einen Mann, der in London als Anwalt scheiterte und notgedrungen Erfolg in Hongkong suchte. Gardams Literatur besticht durch Ironie und Warmherzigkeit. Schnell fand sie auch in Deutschland ein Publikum. In Großbritannien erhielt sie als einzige Autorin zweimal den angesehenen Whitbread Award. Und in 5 Jahrzehnten hat Jane Gardam ein Werk geschaffen, das 24 Bücher umfasst. Romane, Kurzgeschichten und Erzählungen für Jugendliche. Gestern ist die auch von ihren englischen Kollegen hochgeschätzte Schriftstellerin im Alter von 96 Jahren gestorben. Peter Henning blickt auf das Leben und Werk von Jane Gardam.
Ungeduld war ihre Sache nicht. Vielmehr repräsentierte Jane Gardam jenen Typus Mensch, der offenbar vertrauensvoll auf Langmut zu setzen pflegt und ein untrügliches Gespür für die richtigen Zeitpunkte im Leben zu besitzen scheint. Denn wer wie sie bereits als Mädchen eifrig las und kleine Geschichten schrieb und sich doch bis ins 42. Lebensjahr Zeit ließ, um als Schriftstellerin öffentlich in Erscheinung zu treten, muss einen Plan gehabt haben. Und blickt man aus heutiger Sicht auf den Weg, den diese nur scheinbar spätberufene bis ins Jahr 2009 nahm, in welchem sie zum Officer des Order of the British Empire ernannt wurde und längst vielfach ausgezeichnet zum festen Inventar der zeitgenössischen englischen Literatur gehörte, so findet sich das Bild der großen Gelassenen eindrucksvoll bestätigt. Eine Schriftstellerin, die seinerzeit als Mutter von schulpflichtigen Kindern geduldig auf ihre Stunde unter dem Himmel warten konnte. Später gab sie dazu einmal zu Protokoll:
Die Schule war bei uns um die Ecke. Ich kam nach Hause zurück, habe mir gesagt, jetzt fange ich an. Schloss die Tür hinter mir ab und habe begonnen, mein erstes Buch zu schreiben. Das war eine wunderbare Befreiung.
Ein Stoff wie gemacht für eine der exquisiten Kurzgeschichten, die Jane Gardam bis zuletzt neben ihren Romanen so gerne schrieb und für die man sie nicht ohne Grund wiederholt mit der kanadischen Nobelpreisträgerin von 2013 Alice Munro verglich. Sie könnte von einer jungen, 1928 in Coatham in der englischen Grafschaft North Yorkshire, als Jean Mary Pearsons geborenen Frau handeln, die mit einem Stipendium ans angesehene Bedford College der University of London gelangt, anschließend als reisende Bibliothekarin für Krankenhausbibliotheken des Roten Kreuzes arbeitet und danach als Lektorin für das Welton Ladies Journal die Textbeiträge lektoriert, ehe sie 1971 im Alter von inzwischen 42 als Mutter von 3 Kindern mit dem Roman Weit weg von Verona als Schriftstellerin debütiert. Das Buch stieß auf Anhieb auf großes Interesse bei den Lesern, doch die im Sternzeichen des Krebses Geborene ließ sich anschließend weitere 10 Jahre Zeit, ehe sie 1981 ihr zweites Buch The Hollow Land, Deutsch 2018, vorlegte.
Ich hatte ja nie aufgehört. Ich habe jahrelang in meinem Kopf geschrieben, aber war eine viel zu besorgte Mutter, um ein Buch zu veröffentlichen. Es wurde damals von einer Mutter erwartet, dass sie nicht arbeitet. Heute werfen mir meine Kinder vor, dass ich in diesen Jahren keinen Job hatte. Mich nur um meine Kinder zu kümmern, das war wahrscheinlich ein Fehler.
Doch Gardam hatte nicht nur ein untrügliches Gespür dafür, wie und wann sie die entscheidenden Schritte in ihrem Leben zu gehen hatte, darüber hinaus entwickelte sie früh ein sicheres Gefühl für jenen besonderen Stoff, der ihr gesamtes Werk bestimmen und sie von Buch zu Buch durch die folgenden Jahrzehnte tragen sollte. Das sich in Auflösung befindliche British Empire, das 1997 mit der Übergabezeremonie der bevölkerungsreichen britischen Kronkolonie Hongkong an die Volksrepublik China sein offizielles Ende erlebte. Eben dort wurzeln allem voran jene 3 sich thematisch eng aufeinander beziehenden Romane, mit welchen Gardam sich von 2004 an weit über Großbritanniens Grenzen hinaus Ruhm und Bewunderung erschrieb. Von 2015 an erschien die aus den Bänden »Ein untadeliger Mann«, »Eine treue Frau« und »Letzte Freunde« bestehende, wunderbar in sich geschlossene Trilogie mit großer zeitlicher Verzögerung auch auf Deutsch. Als scharf ausgeleuchtetes Hintergrundgemälde liefert das bröckelnde Empire den Büchern mit dem Erzählschauplatz Hongkong sowohl das Setting als auch die besondere erzählerische Atmosphäre.
Das Empire steht im Zentrum all meiner Bücher. Denn als ich jung war, habe ich geglaubt, das Empire sei seiner Form nach so sicher wie die Sonne, die jeden Morgen aufgeht. Die Vorstellung, es könne eines Tages aufhören zu existieren, war für mich undenkbar.
Mit ihrer Geschichte um den britischen Kronanwalt Edward Old Filth Feathers im Zentrum, seiner Frau Betty und seinem Widersacher Terry Veneering, gelang Jane Gardam das facettenreiche Porträt eines Mannes, der als junger Anwalt sein Glück kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kolonie Hongkong sucht, dort eine steile Karriere hinlegt und Jahrzehnte später reich und hoch angesehen nach Großbritannien zurückkehrt. Dabei vermochte Gardam es in einer geglückten Melange aus federleichter Erzählkunst und feinem britischem Humor geradezu Milan Kundera-haft, das Schwere der im Hintergrund dräuenden Auflösung des Empire mit der scheinbaren Lebensleichtigkeit ihrer drei Hauptfiguren zu verschränken. Was mit dem Tod Jane Gardams bleibt, ist ein reiches literarisches Werk. Hellsichtige Romane voller Esprit, menschlicher Wärme und sympathischer Britishness sowie eine Vielzahl makelloser Erzählungen. Arbeiten, die allesamt um die Fragen kreisen, was uns zu Menschen macht, welchen Stellenwert Tradition hat und weshalb uns die kleinen Momente des Lebens oftmals anschaulicher in Erinnerung bleiben als die sogenannten großen. Die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit feierte die seinerzeit bereits 77 Jahre alte Gardam überschwänglich als das It-Girl der britischen Literaturszene, nachdem 2015 endlich ihr erster Roman »Ein untadeliger Mann« auf Deutsch erschienen war. Gardam, so mag man sich vorstellen, wird diese Bezeichnung mit einem belustigten Schmunzeln gutiert haben. Und als sie 90 wurde, klang sie noch immer wie eine, die das eigene Leben als Geschenk verstand, indem sie bekannte:
I don't think that I like being old.
Ich mag es eigentlich nicht, alt zu sein. Es macht mir auch ein bisschen Angst. Aber meine Güte, was für ein Glück, 90 zu sein.
What luck to be 90.
Noch weitere 6 Jahre durfte Jane Gardam leben. Gestern ist die englische Schriftstellerin hochbetagt gestorben. Peter Henning würdigte ihre Literatur. Erschienen sind Gardams Romane im Hansa Verlag. Dass junge Männer deutlich weniger belletristische Literatur lesen als junge Frauen, das belegen Zahlen. Wie man sie als Leser gewinnen könnte, diskutiert die Buchbranche zwar ausgiebig, aber vielleicht wird zu wenig probiert. Während etliche Verlagshäuser auf eine weibliche Leserschaft zugeschnittene Romance- und New Adult-Reihen ins Leben rufen, fehlen vergleichbare Angebote für junge Männer. Umso stärker fällt das Buch Toyboy auf. Sein Autor Jonas Theresia schreibt Lyrik und Essays, gelegentlich arbeitet er mit bildenden Künstlern zusammen. Mit Toyboy hat Theresia für sich ein neues Genre erprobt. Sein Roman erzählt von zwei Brüdern, die mit ihrem Körper, ihren Gefühlen und ihrer Vorstellung von Arbeit kämpfen. Mehr dazu von Marie Schöss.
Levin und Gregor sind in dem Alter, in dem man sein Leben anpacken sollte. Zwei Brüder, junge Erwachsene auf dem Sprung ins eigene Leben. Aber
dort, wo wir herkommen, nimmt man sein Leben nicht in die Hand.
Sehnsüchte aber entstehen auch dort, wo Levin und Gregor herkommen. Und Levin, der Ich-Erzähler des Romans, hat sich für seine Sehnsucht sogar aufgerafft, ist nach Kalifornien gezogen, hat zu hoffen gewagt, dort als Model Fuß zu fassen. Erklärt oder immerhin angekündigt hatte er diesen Schritt niemandem. Plötzlich war er einfach weg. Und jetzt ist er wieder da. Zu Hause beim kleinen Bruder, der zwischenzeitlich in Pubertät und Games, Weltschmerz und Pornos verloren gegangen ist und für Levin und dessen Enttäuschung keinen Blick hat.
Meine Schönheit, das hatte ich in L.A. schmerzlich lernen müssen, war eine sehr glatte und berechenbare Schönheit, die zwar selten war, aber nicht selten genug. Wenn ich meinen Körper also zu Geld machen wollte, musste ich mich zwangsläufig mit den schmutzigeren Jobs abfinden. Denn abgesehen vom Modeling hatte ich keine besonderen Skills. Und Lohnarbeit kam nicht in Frage. Sie war der 9. Höllenkreis, war die Kloake, die einen jeden Morgen verschlang und zum Feierabend als halbverdauten Elendsklumpen wieder ausschiss.
Levin ist nicht bloß auf der Suche nach Arbeit. Er hofft, über die Arbeit ein anderes, neues Modell von Männlichkeit zu entdecken. Vater und Großvater, das weiß er, hätten nicht verstanden, warum ehrliche Arbeit für ihn ein Tabu darstellt, nicht aber die schmutzigeren Jobs. Abende als Eskort an der Seite seines Jugendfreunds Momo oder Drehs von Pornofilmchen. Aber diese Männer, die ihr Leben selbst der Arbeit aufgeopfert haben, können Levin kein Beispiel geben. Es geht dem Autor Jonas Theresia also nur auf der ersten Ebene um den Alltag eines Mannes, der seinen Körper zu Geld macht. Es geht ihm, wie vor ihm Hermann Hesse, J.D. Salinger oder Paul Auster, um Verlorenheit und Identitätssuche eines jungen Mannes. Ein Thema, so alt wie die Romanform selbst, das Theresia vor dem Hintergrund unserer Lebens- und Arbeitswelt neu ausleuchtet.
Momo hat einmal behauptet, die bestbezahlten Mathematiker und Physiker würden heutzutage an Virtual Reality Pornos arbeiten und nicht an Teilchenbeschleunigern. Desillusionierte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die mit Summa cum laude über nano-optische Manipulation synthetischer Quantensysteme promovieren, nur um anschließend Teenie-Gamern wie Gregor die Wichstücher zu reichen. Der Gedanke hat mir gefallen. Er hat mir die Genugtuung verschafft, dass man nicht nur mit Gelegenheitsjobs sein Leben verschwenden und in Sackgassen enden kann, sondern auch mit feingeistigen Berufungen.
Jonas Theresia legt mit seinem Debütroman einen großen Gegenwartsroman vor, der vorführt, wie wenig die Unterscheidung von virtueller und echter Welt noch greift. Selbst im Traum sieht sich Levin als Mensch, der Kamera und Publikum ausgesetzt ist. Und Gregor erzählt dem zurückgekehrten Bruder bald doch noch von seiner Ex-Freundin, die er nie in Real Life getroffen und von der er sich gerade dank einer von ChatGPT mitgeschriebenen Nachricht getrennt habe. Wie diese Präsenz von Virtualität und Technik menschliches Träumen und Fühlen verändert, das lotet Jonas Theresia in diesem Roman aus. Und ein Mann, dessen Leben um das Berühren und Berührtwerden kreist, um echte und gespielte Erregung, um die Aufmerksamkeit von Mensch und Kamera. So ein Mann ist der beste Erzähler, um sich diesen Fragen zu nähern.
Ich tue mein Bestes, die Körperspannung aufrechtzuerhalten und so auszusehen, als würde ich es genießen. Das gespielte Stöhnen von Carla und Enzio dringt zu mir herauf und dabei kann ich den Fokus der Kamera förmlich auf meiner Haut spüren, wie ein Sonnenstrahl, der durch ein Vergrößerungsglas auf mich niederbrennt.
Jonas Theresia schickt seinen Erzähler immer wieder in Situationen, in denen er realisiert, was er wirklich spürt, das Auge der Kamera zum Beispiel, und welche tatsächliche Berührung ihn nicht erreicht oder welche reale Erfahrung für ihn nur noch mit Bildern der Virtualität greifbar ist. Einmal zum Beispiel sitzt er einer Frau gegenüber, die wie er mit ihrem Körper Geld verdient. »I like you«, sagt sie. Und er sieht sie im Splitscreen vor sich. Tausende Videos der immer gleichen Geste. Ihre Hand auf dem Unterarm eines Mannes und der Mund spuckt diese Phrase aus. I like you, I like you, I like you. Spätestens solche unverbrauchten Bilder machen klar, dass dieser Erzähler kein billiger Trick ist, um dem Roman den Anstrich des Anrüchigen zu geben. Er ist ein kluger Schachzug, um Bilder und Denkfiguren zu testen, die von der Suche nach Identität in unserer Zeit erzählen.
Marie Schöß über Toyboy, das Romandebüt des 30 Jahre alten Autors Jonas Theresia. Erschienen ist das Buch bei Kain und Aber. Auf dem Cover des neuen Buchessays der Wissenschaftshistorikerin Anke Tehesen sieht man eine füllige, auf einem Arm aufgestützt liegende, rauchende Frau im Bett. Sie trägt eine gestreifte Pyjamahose. In die blaue Decke unter ihr und in den Baldachin sind weiße Blüten girlandenartig eingewebt. Suzanne Valadon hat dieses Bild 1923 gemalt und ihm den Titel »Das blaue Zimmer« gegeben. In ihrem reich bebilderten Buch »Frauen vor Mustern« umkreist Tehesen die Frage, warum Frauen in der Malerei seit dem Ende des 19. Jahrhunderts so häufig in stark gemusterten Innenräumen inszeniert wurden. Tapeten, Tischdecken, Teppiche, Sesselbezüge und Kleider, alles wirkt ornamental. An den Anfang ihres Essays stellt Tehesen eine Betrachtung der Schriftstellerin Elfriede Jelinek, die sich darüber empört, dass Frauen im Jahr 2000 noch immer darum kämpfen mussten, einen Raum für sich allein zu haben. Ich habe Anke Tehesen im Berliner Kunstgewerbemuseum getroffen und sie gebeten, die Verbindung von Virginia Woolfs berühmten Essay »A Room of One's Own«, einem Text der US-amerikanischen Dichterin Charlotte Perkins Gilman und Jelineks Position zu erklären.
In dem Moment, in dem ich mich mit Interieur und Frauen im Interieur beschäftigt habe, war die Frage nicht nur, wie drückt sich das auf Gemälden aus, wie wird das in der bildenden Kunst dargestellt, welche Aktualität hat das, sondern es gibt ganz bekannte literarische Beschreibungen, wie zum Beispiel Virginia Woolf's A Room of One's Own. Aber wie sind die mit aktuellen, aber auch mit älteren Texten verbunden? Und so bin ich ausgehend von Virginia Woolf zu Perkins gekommen, habe überhaupt erst diesen Essay oder diese Kurzgeschichte Die gelbe Tapete gelesen und bin dann durch Zufall auf der Website von Elfriede Jelinek auf ihren Text Frauenraum gekommen und dachte, diese Art der Jahrhunderte überspannende Auseinandersetzung von Frau im Raum, die interessiert mich und die kann nur der richtige Auftakt sein, um sich die in der bildenden Kunst dargestellte Frauenfigur im Raum näher anzusehen.
Inwieweit ist das Motiv Frau vor Mustern denn eine Emanzipationsgeschichte oder Teil einer Emanzipationsgeschichte?
Indem es spätestens im 19. Jahrhundert verstärkt in der zweiten Hälfte aufgegriffen wird, um dann im Zuge des 20. Jahrhunderts Stück für Stück wird der männliche Blick, der männliche Künstler für dieses Sujet unwichtiger und Frauen eignen sich genau dieses Motiv an. Und ich finde, Sylvia Bovenschen macht den richtigen Kommentar dazu, indem sie sagt, naja, es gibt nicht die Frauenkunst und es gibt nicht die neue Frauenkunst, sagt sie in den 70er Jahren, sondern das ist natürlich alles eine Umwidmung, ein Überformen, ein Zitieren, ein Dagegenarbeiten, ein Neubeanspruchen. Und das ist auch mit dieser Frauenfigur vor gemusterten Flächen, die sich dann vor allem seit den 70er Jahren als eine eigenständige Figur auszeichnet, die zum Beispiel den Hintergrund perforiert, die die Muster auseinandernimmt oder die sie affirmiert als eine eigene Handarbeit. Und so gesehen ist das ein Ermächtigungsmoment, der dann sich in diesem Motiv, was ursprünglich mal von Männern vor allem auch geformt und gezeichnet und gemalt wurde, was dann von den Frauen übernommen wird und damit Textilität, Frausein in einer ganz anderen Art und Weise dargestellt wird.
Ausgangspunkt für Ihre Beschäftigung mit Frauen vor Mustern war ein Bild des Malers Wilhelm Trübner aus dem Jahr 1872. Was wird besonders augenfällig an dem Gemälde auf dem Kanapee?
Dieses Gemälde muss man sich unbedingt angucken, wenn es in der alten Nationalgalerie wieder hängt, weil es transportiert eine Materialzärtlichkeit, die auch der Frau in der Mitte dieses Gemäldes gilt, weil es gibt verschiedene Stoffe, Teppiche, Tapeten. Und diese Frau ist eingekreist von einem, man könnte sagen, Nirvana an verschiedenen Farben und Formen, indem sie wie in einem diffusen Nebel fast verschwindet, sich aber dennoch behaupten kann. Und diese Ambivalenz, das ist, glaube ich, eine der Rückschlüsse oder auch eine der Ergebnisse dieses Buches. Diese Ambivalenz schwingt eigentlich in dem Motiv, sei es von Männern gemalt, sei es aber auch von Frauen gemalt, immer wieder mit, dass es einerseits Geborgenheit darstellt, aber andererseits natürlich auch ein Weggeschlossensein. Und diese Ambivalenz schwingt bis heute mit.
Sie schreiben ja auch, die Motivgeschichte ist vor allem von Widersprüchlichkeit geprägt. Bis dahin, dass Isolde Ohlbaum Elfriede Jelinek porträtiert hat und das Ganze mit gemusterter Blume und vor einer etwas verwischt wirkenden gemusterten Tapete.
Ja, das ist das Abschlussbild oder die Abschluss Fotografie, die ich zeige, und das ist einer der Heureka-Momente, die man hat. Man kann dieses Motiv, was ich 20 Jahre lang gesammelt habe, um dann irgendwann was zu schreiben, dieses Motiv kam erst im allerletzten Moment dazu. Und da war der Elfriede Jelinek-Text, mit dem ich das Buch beginne, längst ausgewählt. Und das war natürlich ein unglaubliches Geschenk.
Manchmal verrutschen einem beim Sprechen einfach die Worte im Mund so schnell, dass man es nicht mal merkt. Elfriede Jelinek trägt auf dem Ohlbaum-Foto natürlich keine gemusterte Blume, sondern eine Bluse. Anke Theesens Essay »Frauen vor Mustern« ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen. Die 160 Seiten im Sonderformat mit vielen Abbildungen gibt es zum Preis von 18 Euro. Morgen stellen wir im Büchermarkt ausführlich Dietmar Darts neuen Roman vor, »Skirmionen« oder »A Fucking Army«. Für heute verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.